DVZ. Unsere Story. Der Podcast, der hinter die Recherche blickt.
Herzlich willkommen zu LVZ Unsere Story. Mein Name ist Josa Mania Schlegel und wir haben heute einen Tag, da ist es noch 2 Tage hin, bis sich ein Ereignis zum 20. Mal jährt. Ich hoffe, das waren jetzt nicht zu viele Zahlen, aber tatsächlich ist es übermorgen am Freitag 20 Jahre her, dass eine Jahrhundertflut, so hat man das später genannt, große Teile Europas auch betroffen hat, aber eben auch weite Teile Sachsens und die Städte Döbeln und Grimma überflutete. Das Wasser stand damals zum Teil 3,50 Meter. Es entstand ein Milliardenschaden. 20 Menschen kamen sogar ums Leben. Und wir wollen heute mit zwei Personen sprechen, die das damals nicht nur selber hautnah miterlebt haben, weil sie dort lebten, sondern die eben auch als Reporter aktiv waren. Thomas Lieb und André Neumann, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
Hallo Josa, grüß dich.
Guten Tag.
20 Jahre Jahrhundertflut. Der Begriff Jahrhundertflut ist natürlich etwas, was man erst hinterher so einem Ereignis draufschreiben kann. Am Anfang steht erstmal das Wasser. Was mich interessiert ist, wie habt ihr das damals wahrgenommen, dass dieses Ereignis jetzt wirklich ernst wird? Erinnert ihr euch an den 12. August 2002 und an den Moment, wo ihr realisiertet, das ist jetzt keine ganz, ganz übliche Flut, wie sie in der Region vielleicht häufiger mal vorkommt?
Ja, diese Erinnerungen, die werden natürlich insbesondere an solchen Jahrestagen, von denen es ja nun 20 Stück gab, tatsächlich immer noch mal so ein bisschen schärfer werden wieder. Man erinnert sich noch mal und gerade jetzt beim 20. Jahrestag schaut man sich auch noch mal so alte Berichte an. Ich weiß, wir hatten damals auch so eine Beilage auch produziert, wo auf dem Titel sogar Jahrtausendflut drauf stand. Von diesen Superlativen gab es natürlich gerade in diesen Tagen sehr viel. Ich war in dem August 2002 in Döbeln als Volontär bei der Tochterzeitung der LVZ, der Döbelner Allgemeinen Zeitung, als Volontär in Roßwein, einem kleinen Städtchen südlich von der Kreisstadt Döbeln. Und die Erinnerungen an diesen Tag waren, die gehen fast noch so ein bisschen zurück, also diese anfängliche Aufregung, also als es tagelang regnete und man schon merkte, dass da irgendwie was Schlimmes auf die Region zukommt. Irgendwie schon an dem Abend davor, ich erinnere mich da an eine Szene, wo ein Döbelner Bauunternehmer auf einer wichtigen Brücke stand und mit einem Bagger versuchte, angeschwemmtes Geröll in dem Fluss, also Balken, Bäume, Geäst, irgendwie von der Brücke fernzuhalten. Und das war schon eine bedrohliche Situation, weil auch nicht ganz ungefährlich war. Und spätestens da wusste ich, hier passiert irgendwas Schlimmes und das sollte dann am nächsten Tag soweit sein.
André, an was für ein Bild erinnerst du dich, wenn du darüber nachdenkst, das war der Tag, an dem ich wusste, es ist schlimmer als sonst?
Ich habe damals sowohl in Grimma gearbeitet für die Leipziger Volkszeitung, als auch gar nicht weit weg von der Redaktion, die sich direkt am Marktplatz befand, auch selbst gewohnt. Und dieses Haus stand also später auch mitten drin im Hochwassergebiet. Auch bei mir setzte das Ganze schon am Vorabend ein, dass man natürlich mitbekam, da kommt eine mächtige Welle aus Radioberichten, aus Internetberichten. Der Blick wechselte sich ab zwischen dem Blick auf die Mulde, quasi direkt hinter der Redaktion, und dem Kontakt zum Krisenstab, den die Stadt eingerichtet hat, an einer Stelle, die dann später auch bloß überflutet war. Und und am nächsten Morgen wachte ich auf, irgendwie mit dem Eindruck von eigenartigen Geräuschen. Man kann das so erinnern, scheinbar an Rauschen und gleichzeitig aber auch irgendwie eine Stille, die da dadurch zustande kam, dass die Geräusche fahrender Autos fehlten. Der Blick aus dem Fenster war dann natürlich total erschreckend. Die Straße unter bzw. vor dem Haus war ein Fluss.
Thomas, wann war denn der Moment, wo die Berichterstattung begann? Oder gab es für dich einen Moment, in dem du aufgehört hast, dich als Bürger deiner Stadt zu sorgen und dich gefragt hast, wie muss ich denn jetzt hier eigentlich als Volontär mal ran für die Zeitung?
Ja, also die Berichterstattung jetzt direkt zur Flut, das war natürlich wirklich tatsächlich schon ein paar Tage auch vor dem eigentlichen Hochwasser. Wie gesagt, durch diesen Starkregen, die Felder konnten kein Wasser mehr aufnehmen und man wusste irgendwie schon, wir müssen uns hier auf etwas vorbereiten, was nicht alltäglich ist. Und so dieser Moment des 12. August, als ich hatte damals eine Wohnung in Roßwein, in diesem Örtchen, wo ich dann auch die Berichterstattung in der Hand hatte. Roßwein ist geteilt in eine Ober- und eine Unterstadt. Ich hatte das, in dem Falle sicherlich auch das Glück, in einem oberen Stockwerk eines Studentenwohnheims gelebt zu haben. Von dort sah man die Mulde und es war irgendwie so der letzte Moment, da noch die Wohnung verlassen zu können, bevor man wusste, man kommt da jetzt erstmal ein paar Tage nicht mehr rein oder raus. Mhm. Und so der Zeitpunkt, als man sich aufgehört hat zu sorgen und irgendwie versucht hat zu funktionieren und seinen Job zu machen und zu berichten, das hat wirklich ein paar Tage gedauert. Die Situation in der Region war so außergewöhnlich und die hatte so, glaube ich, hätten das die wenigsten, außer vielleicht die Experten, die sich dann mit Daten und im Krisenstab mit Informationen versorgt haben, so niemand vorhersehen können. Und so ging mir das auch. Ich war erstmal völlig perplex und wusste auch nicht, was jetzt wichtig ist zu berichten. Was ist jetzt mein Job? Das war wirklich eine Ausnahmesituation und ich damals ja noch Berufsanfänger war eine große Unsicherheit. Was ist jetzt richtig und was ist jetzt wichtig? Und dann sind wir, ob die Kollegen in Döbeln oder André in Grimma, glaube ich, dann einfach mit Kamera und Schreibblock und Stift losgezogen und haben irgendwie versucht, alles zu dokumentieren, was wir gesehen haben. Am Anfang, glaube ich, zumindest bei uns war es eher unkoordiniert, so die ersten Stunden, weil man auch erstmal sortieren musste, bis man sich dann auch in der Redaktion koordiniert hat, dass man wusste, wir haben hier einen Kollegen in dem Krisenstab sitzen, der uns in der Redaktion oder die Reporterinnen und Reporter, die draußen unterwegs sind, auch per Handy dann informieren konnte, was ist jetzt wo wichtig. Das hat alles eine ganze Weile gedauert, bis wir uns sortiert hatten.
Aber ich stelle mir das schon so vor, jetzt Gummistiefel an und raus auf Recherche. War das so?
Ja, genau. Also die Gummistiefel waren zumindest, ohne Gummistiefel wäre man jetzt in Döbeln, Roßwein nicht weit gekommen. Also muss ich das in Döbeln so vorstellen, die Döbelner Innenstadt ist ja eine Insel, also umgeben von Mulde und Seitenarmen. Mhm. Also da war die komplette Innenstadt, in der sich auch die Redaktion der Döbelner Allgemeinen Zeitung damals befunden hat, komplett überschwemmt. Mhm. Also da war kein Arbeiten mehr, da war auch kein Hinkommen mehr. Und der Rest der Stadt stand anderthalb Tage unter Wasser und dann im Schlamm. Und da ging nichts ohne Gummistiefel. Und unsere Kollegen, ich glaube in Grimma war es ja wohl auch so, dass wir sogar zum Teil mit den Booten der Feuerwehr mitgefahren sind, um auch aus dem Wasser heraus zu berichten. Also unser Fotograf damals, der Wolfgang Senz, der in der Innenstadt von Döbeln die Hochwasserfotos produzierte, der ist dann auch sehr spät und in letzter Sekunde letztlich auch von der Feuerwehr mit dem Boot herausgefahren worden.
Wahnsinn. Wo man gerade noch zu Fuß reingegangen ist, ging das wirklich innerhalb kürzester Zeit so, dass Wasser stand, wo man gerade noch die Tür geöffnet hat. Wie plant man denn eine Zeitung, wenn plötzlich die Stadt unter Wasser steht, wenn das total Unvorhergesehene passiert? Was macht man da draus?
Ja, das war insbesondere bei uns in Grimma noch zusätzlich kompliziert, da die Redaktion ja selbst unter Wasser stand.
Ach, okay.
Wir hatten also nachdem, auch bei mir, Thomas, da gebe ich dir recht, also der Moment, bis man begann sozusagen als Journalist auch wieder zu funktionieren und zu versuchen, seine Arbeit zu tun, das dauert ein Weilchen. Mhm. Angesichts der vielen Eindrücke. Aber die Redaktion stand unter Wasser und für uns stand dann natürlich auch noch die Frage, machen wir denn morgen überhaupt eine Zeitung? Mhm. Das organisierte sich dann mehr oder weniger über Zuruf so, dass wir uns in der Wohnung unseres damaligen Redaktionsleiters, des Andreas Lebe, trafen, dort sozusagen das Material sammelten, zusammenfügten und das dann alles irgendwie nach Wurzen brachten, die dortige Redaktion, denn da wurde unsere Zeitung produziert. In den ersten Tagen, wenn ich mich erinnere, 2 oder 3 Tage mit einer quasi Notausgabe, wo Grimmer 1 oder 2 Seiten in dem lokalen Produkt hatte.
Wir reden vom Jahr 2002. Es gab nicht den Moment, man klappt mal schnell den Laptop auf und tippt alles rein.
Ganz so war das damals noch nicht. Ja, ich kann vielleicht noch, um nochmal zu verdeutlichen, wie schnell und rasant und überraschend das Ganze passierte, eine klitzekleine Story erzählen. Ich hatte am Vorabend, wenn man ja dann schon dachte, ja, das Wasser steigt und niemand wusste natürlich, wie weit, ich bin am Vorabend in die Redaktion gegangen und habe im Erdgeschoss die Computer auf die Schreibtische gestellt, die unter den Tischen standen, was sich dann am nächsten Morgen als völlig nutzlos herausgestellt hatte.
Weil das Wasser eh bis zur Decke stand.
Sogar noch darüber, an dem Gebäude.
Ja, was du gerade erzählt hast, André, dass man, dass auch wir als im Redaktionsteam uns überlegt haben, erscheinen wir morgen eigentlich, also erscheint die Zeitung eigentlich. Das waren auch so Momente, wo du gesagt hast, was bringt das jetzt eigentlich, eine Zeitung zu produzieren? Die Leute haben jetzt einfach keine Zeit, Zeitung zu lesen. Also die standen im Schlamm, die haben Berge mit ihrem Hab und Gut am Straßenende aufeinander geschüttet, damit das entsorgt werden konnte. Das war ja nichts mehr zu gebrauchen, zumindest aus den Haushalten, die jetzt direkt unten am Wasser standen. Und ich sag, warum berichten, warum machen wir eine Zeitung mit schönen Bildern oder tragischen oder ja, und das war wirklich so ein Konflikt. Und wir haben dann aber sehr schnell auch mitbekommen, dass die Menschen auch in den Flutgebieten diese Dokumentation einfach brauchten. Vielleicht nicht in diesen Tagen, aber in den Wochen danach waren viele Betroffene dann auch sehr dankbar dafür, dass sie nachlesen konnten, dass sie nachschauen konnten, wie die Entwicklungen so waren. Das spielte natürlich dann auch insbesondere bei der Verteilung von Hilfen, ob das jetzt helfende Kräfte aus dem ganzen Bundesgebiet waren oder dann auch die Verteilung von Fördermitteln und Fluthilfegeldern, war das Informationsbedürfnis wieder sehr groß.
Da kommt hinzu, dass wir damals ja, dass uns ja klar war, dass zumindest in den ersten 2, 3, 4 Tagen die Menschen direkt im Flutgebiet unsere Zeitung auch gar nicht bekommen werden. Das heißt, Stimmt. Wir schrieben erstmal über die Ereignisse für alle die zur Information, die sie sozusagen nicht hautnah miterlebten und sich das, was da passiert war, tatsächlich auch wahrscheinlich nicht vorstellen konnten, ohne Bilder und ohne die aussagekräftigen Texte. Später wandelte sich das dann dahin, dass wir für die Flutbetroffenen wiederum, als die Zustellung wieder funktionierte, dass wir für die natürlich auch der Dienstleister waren, für genau die Informationen, die sie jetzt brauchten, um das Leben zu organisieren und den Wiederaufbau zu organisieren.
Also wo gehe ich hin, wenn ich einen Spaten brauche? Wo gibt es noch Sandsäcke? Wirklich so genau, pragmatische Sachen?
Ja, diese Sachen. Wo gibt es Versorgungsstellen? Bis dann halt später hin, wo stellt man Anträge für Hilfen? Mhm.
Wann ist denn das Wasser dann wieder gegangen? Man kann sich das schwer vorstellen, wenn man eine Flut nicht selber miterlebt hat, wie Wasser plötzlich da sein kann und plötzlich auch wieder weg. Kann man das beschreiben?
Also 2002 war es so, dass das Wasser so schnell ging, wie es gekommen war. Mhm. Also die Flusspegel stiegen wirklich in Rekordzeit über Nacht. Am nächsten Vormittag standen die Innenstädte und Dörfer und Landstriche unter Wasser. Und am Nachmittag des 13. August, also einen Tag später, ging das Wasser dann spürbar wieder zurück, floss ab. Und was dann blieb, war Schlamm.
Schlamm. Also wie so ein Flussbett.
Und alles das, was der Fluss so mitgebracht hatte und unterwegs eingesammelt hat, Geröll, Äste, Schutt.
Kisten, Öltanks von Heizungen, auf der Seite und auf Hochkant stehende Autos. Also die Flut hatte ja gerade in Grimma, in dem relativ engen Tal, auch noch den Effekt, dass die Strömung sehr stark war. Die hat also tatsächlich Autos bewegt. in den Straßen. In den Straßen, die am dichtesten am Fluss sich befinden. Mhm.
Stimmt, an die Gas- und Öltanks, an die kann ich mir auch noch erinnern, die dann auch immer wieder natürlich nochmal für zusätzliche Aufregung sorgten, weil man ja nie wusste, was passiert jetzt mit diesem Gastank, wenn der auf das nächste Haus prallt. Aber auch Beobachtung des Häuserteile, also wo man auch gesehen hat, dort schwimmt jetzt ein Stück eines Hauses vorbei und wenn es nur ein Dachziegel war oder Autos oder Schränke, Kühlschränke, also da schwamm ja alles durch die Straßen und hinterließ dann natürlich das Chaos und Schaden.
Ich glaube, als Reporter lernt man ja immer so ein bisschen den Kopf ein und das Herz auszuschalten, damit man möglichst klar sehen und berichten kann. Wie ist es denn, wenn vor einem die eigene Heimatstadt oder zumindest eine Region, in der man sich heimisch fühlt, in Schutt und Asche liegt und alles voller Schlamm ist? Hat euch das berührt, bewegt oder wart ihr eigentlich nur in dem Tunnel und habt euch gefragt, was ist jetzt zu tun?
Also am 13. August, als das Wasser dann weg war und die Leute sofort zurück in die Straßen kehrten und anfingen aufzuräumen. Also wirklich, das Wasser war weg, die Leute kamen mit Gummistiefeln, Schubkarren, Besen und Schaufeln und haben angefangen, ihre Häuser zu entkernen, kann man schon fast sagen. Also alles, was da drin überschwemmt wurde, musste raus. Wie dann angefangen wurde, dass Radlader durch jede kleine Gasse fuhren, um dem Schlamm zusammenzukehren. Also in dem Moment, wo dann diese Bewegung und dieses Aufbäumen gegen diese Naturkatastrophe begann, da habe ich auch sofort wieder funktioniert. Also da hast du dich dann auch nicht damit aufgehalten, zu schauen, wie schlimm alles ist, sondern also ich habe mich angesteckt gefühlt von dem sofortigen Trieb der Menschen, das jetzt wieder aufzuräumen. Mhm.
Konnte man sich vorstellen, dass das wieder mal so wird wie früher, wie vorher? Oder dachte man, die Stadt ist jetzt auch ein Stück weit verloren bei der Verwüstung?
Also darüber habe ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich nachgedacht. Es deutet sich ja dann relativ bald an, dass das Grimma durch seine, ja, wie auch immer und warum auch immer, herausragende Position sozusagen auch von Hilfsangeboten reichlich heimgesucht wurde. Und dass da viel machbar ist, um diese Stadt wieder aufzubauen, schöner als sie vorher war.
Vielleicht können wir da einmal drüber sprechen. Wie kam es denn, dass Grimma plötzlich die Stadt war, auf die ganz Deutschland guckte?
Ich glaube, dass es an der öffentlichkeits- und medienwirksamen ersten Reaktion unseres damaligen und heute noch, also des heute immer noch Grimmaer Bürgermeisters lag, der sozusagen vor laufenden Kameras, wenn ich mich recht erinnere, geweint hat und mit herben Worten um Hilfe gebeten, nahezu gefleht hat damals.
Hilfen im Sinne von, wir brauchen jetzt Geld und THW-Einsatzwagen und Feuerwehr, um hier die Stadt wieder hinzukriegen, oder?
Hilfen in erster Linie, das war damals, glaube ich, die erste Intention, wenn ich mich an die Worte richtig erinnere, um die Menschen zu retten.
Aha.
Es war ja in Grimma tatsächlich dann so, also es gab ja dann stundenlang, wenn nicht gar anderthalb oder fast den ganzen Tag lang, kreisten Hubschrauber über Grimma, weil tatsächlich etliche Menschen im Hubschrauber aus ihren Wohnungen gerettet wurden. Mhm. Weil ich persönlich hatte zum Beispiel das Glück, ich konnte einfach am Morgen mit dem Reststrom des Handys, was es damals schon gab, Festnetztelefon funktioniert ja natürlich nicht mehr, mit dem Reststrom des Handys meinen Vater anzurufen, der mit dem Schlauchboot aus dem 12 Kilometer entfernten Dorf rangefahren kam und mich mit dem Schlauchboot aus dem Haus holte.
Wahnsinn.
Damit konnte ich dann sozusagen schon nach relativ kurzer Zeit mir selber auch ein Bild machen, wie es in der Stadt aussah.
War das Wasser für einen von euch bedrohlich? Entweder für euch selbst oder für andere Leute? Kam es euch so vor, jetzt könnten auch Menschen Schaden nehmen, oder war das eher ein Haufen Geröll, ein Haufen
Schutt? Also ich kam persönlich jetzt nicht in eine Situation, wo die Katastrophe, die Flut für mich selbst bedrohlich wurde. Aber ich erinnere mich an eine Szene, die ich dann an dem Morgen dieses 13. August in Roßwein erlebt hatte, wo ich dann irgendwie auch sehr früh schon unterwegs war, um mir ein Bild von der Lage zu machen. sah ich, also wie das André eben auch beschrieben hatte, also Menschen, die gerettet werden mussten. Auch in der Roßweiler Innenstadt gab es viele ältere Menschen, viele ältere Bewohner, die auf Hilfe schon in normalen Zeiten angewiesen waren. Die wurden von der Feuerwehr mit einem großen Radlader aus ihren Fenstern geholt. Also und ich habe das beobachtet und habe auch gesehen, dass die Feuerwehrleute Hilfe brauchen. Und ich bin dann irgendwie auch fast schon ferngesteuert dann irgendwie mit dazu und stand dann auf einmal in so einer Radlader-Schaufel und habe dabei geholfen, immobile Menschen aus Fenstern zu heben, in diese Radlader-Schaufel zu setzen und dann in eine Notunterkunft zu bringen.
Wahnsinn.
Von daher war die für viele die Situation natürlich bedrohlich, auch lebensbedrohlich. Ich erinnere mich an Bilder aus Leisnig, wo Bundeswehrhubschrauber Menschen in Flutgebieten, die auf den Dächern ihrer Häuser saßen, abgeholt hat. Und das, ja, also lebensbedrohlich war das für viele, für mich jetzt persönlich Gott sei Dank nicht.
Mhm. André, hast du deine Sachen irgendwie in Sicherheit gebracht und hast dann angefangen zu arbeiten oder ging das so Hand in Hand? Wie stand es um deine Wohnung, um dein Hab und Gut? Oder musste man das erstmal beiseite schieben und vergessen?
Meine Wohnung war im Obergeschoss, da passiert tatsächlich nichts. Ich habe am Vorabend, in dem, was ich vorhin beschrieb, also in den ersten Beobachtungsversuchen des Flusses und des Krisenstabes, habe ich vergessen, mein eigenes Auto ein bisschen weiter raus aus der Stadt zu fahren. Das stand dann morgens im Wasser. Mhm. Aber ansonsten habe ich jetzt tatsächlich keinen wirklichen Schaden davon gehabt, bis auf die Tatsache, dass der Keller vollgelaufen ist. Aber das hatte ja für mich jeder irgendwie zu verkraften. Also insofern war ich da relativ raus, was den persönlichen Schaden anbelangt. Aber ich habe gemerkt, wie schnell man sozusagen in Situationen, in bedrohliche Situationen kommen konnte. Mhm. Also da denke ich jetzt vor allem an die Helfer, die ja tatsächlich viele von denen mit Booten unterwegs waren. Ich hatte nämlich, nachdem ich dann also am Morgen mit dem Schlauchboot aus dem Haus fuhr, uns schnell zwischendurch noch einen freien Redakteur angerufen, dem ich gesagt habe, komm schnell zu uns, da und da hin, da steigst du zu mir ins Schlauchboot, bringst die Kamera mit, wir fahren ein bisschen durch die Gegend und machst ein paar Fotos. Mhm. Je näher man dem Marktplatz und noch weiter dem Fluss kam, umso mehr spürte man, dass das, also ein kleines Schlauchboot da jetzt zum Spielball der Flut wird. Mhm. Also das heißt, dass alle die irgendwie mit Booten als Helfer unterwegs waren oder die gar zu Fuß versucht haben, durch das Wasser zu irgendjemandem zu gelangen, die waren selbst natürlich in Gefahr.
Aber es war halt trotzdem irgendwie der einzig mögliche Weg. Ne? Also man, um die Menschen zu retten, musste man sich dann auch, oder die Helfer von THW und Feuerwehren oder auch Bundeswehr damals, mussten sich zwangsläufig selbst in Gefahr begeben, um die Menschen dort zu retten.
Hat man sich die Frage gestellt, ob das jetzt richtig ist, da rauszufahren und im Zweifel vielleicht auch einem Feuerwehrschlauchboot im Weg rumzustehen? Hat man da abgewogen bei der Berichterstattung, beim Fotos machen und mit Leuten reden? Oder?
Also ich denke, die Situation hat man versucht zu vermeiden. Mhm. Das war irgendwie mir jedenfalls klar. Also sobald da irgendwo Helfer sind, entweder du kannst dich selbst nützlich machen oder du störst die Helfer nicht.
Mhm. Thomas, gab es bei dir einen Moment, wo du dich gefragt hast, was ist jetzt wichtiger, einen guten Artikel schreiben und berichten oder jetzt doch mal Gummistiefel anziehen und helfen, selber mit anpacken?
Ich hatte das vorhin ja schon angedeutet, es gab tatsächlich so in den ersten Tagen immer wieder so diesen Reflex, ich lasse jetzt einfach mal die Kamera liegen und lasse auch den Schreibblock liegen und ziehe mir jetzt Gummistiefel an und schnapp mir da so eine Schippe und helfe jetzt einfach einen Keller damit auszuräumen. Ich glaube, ich habe das stundenweise zwischendurch dann auch sogar getan, weil es ist natürlich ein Konflikt. Du bist dort draußen und du musst berichten und deinen Job machen. Aber dann siehst du halt weinende Seniorinnen und Senioren, die völlig hilflos in ihren Vorgärten stehen und nicht wissen, wo sie zuerst anfassen sollen. Das waren schon Momente, wo man in diesen inneren Konflikt geraten ist. Helfen oder berichten. Das nahm dann allerdings auch sehr schnell wieder Normalität an, weil nach der Wasserflut kam, und so war es, glaube ich, auch in Grimma, in der Döbelner Region, die Helferflut an. Mhm. Es war wirklich unfassbar, was sich dort innerhalb von wenigen Stunden an Hilfe selbst organisiert hat. Auf dem Döbelner Obermarkt standen die Tage nach dem Hochwasser hunderte Meter lange Schlangen von Menschen, die aus dem ganzen Bundesgebiet angereist waren, obwohl sie mit den Regionen gar nicht so viel am Hut hatten. Die standen dann einfach auf dem Markt und sagen, wir wollen helfen, habt ihr eine Schippe? Und das war dann am Ende so viel, dass es auch einen Helferstab gab, der dann so die, also es gab nicht nur den Krisenstab, der jetzt irgendwie Schaden bilanziert hat und Hilfe von Feuerwehr und technischen Hilfswerk irgendwie organisierte, sondern auch die privaten Helfer. Die, also wirklich, das war wirklich sehr beeindruckende Bilder. Das war, glaube ich, auch so der Moment, als die Döbelner, Rossweiner, Leisninger, Waldheimer gesehen haben, wie groß die Anteilnahme ist von den Menschen in ganz Deutschland.
Das waren Menschen aus ganz Deutschland.
Ja.
Was waren das für? Wo kamen die her? Warum sind die nach Sachsen gefahren?
Wir haben das in den Nachrichten gehört, dass da was Schlimmes passiert ist. Wir haben das ja jetzt vor einem Jahr auch im Ahrtal erlebt. Also die Menschen sehen Katastrophen, die in ihrem eigenen Land sich abspielen und haben dann oft den Drang, einfach zu unterstützen und Solidarität zu zeigen. Und die haben sich dann wirklich aus den unterschiedlichsten Regionen Deutschlands aufgemacht und wollten einfach mit anpacken. Und das war so auch der Antrieb für die Menschen in der Region zu sagen, okay, wir sind hier nicht allein und wir bauen das wieder auf und wir lassen uns hier nicht unterkriegen.
Ich glaube, ins Ahrtal sind dann auch wiederum Sachsen gefahren, die gesagt haben, ihr habt uns damals geholfen.
Genau.
Wahnsinn. 2013 gab es noch eine Flut, die war nicht ganz so extrem, aber sie war auch höher als alles, was man vor 2002 gesehen hat. Wurde, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, nochmal routinierter bewältigt, weil man schon mal eine Flut 10 Jahre vorher durchgemacht hat. Seither wurden auch Schutzsysteme installiert. Jetzt ist die zweite Flut auch wieder 10 Jahre her. Was würdet ihr sagen, hätte eine Flut wie 2002 heute noch dieselben Auswirkungen?
Was Naturkatastrophen betrifft, tut man sich natürlich von Natur aus schwer, Prognosen abzugeben. Aber es liegt auf der Hand, dass in den letzten 20 Jahren in Sachsen Hochwasserschutzsysteme gebaut wurden, ob das die Flutmauer in Grimma ist oder ob das der Flutgraben in Döbeln ist. Und auch andere Dinge in ganz Sachsen, die natürlich dafür sorgen würden, dass es in einem Extremfall wie 2002 besser zu koordinieren wäre. Das glaube ich schon. Aber ja, also wir haben auch 2002 gesagt, sowas wie 1958 oder 1954 passiert hier nicht nochmal. Von daher, wer weiß schon, was morgen kommt. Und ja, die 21 Toten damals während der Jahrhundertflut in Sachsen, das war schon unvorstellbar. Aber die 134 Toten im Ahrtal 19 Jahre später, es kann immer schlimmer kommen. Und ich denke aber, dass Sachsen viel getan hat, um auf solche Extremhochwasser besser vorbereitet zu sein. Mhm. Das würde ich schon so bilanzieren, ja.
André, hat man sich damals alleingelassen gefühlt bei der ersten und vielleicht auch der zweiten Flut? Und wie ist das heute?
Also von alleingelassen kann ja schon keine Rede sein aufgrund dieser spontanen Risikenhilfswelle, von der Thomas gerade sprach, die in Grimma ganz genauso eingetreten ist. Also das war sozusagen das zweite Ereignis in kurzer Folge, von dem man heute noch sagen kann, das war absolut unvorstellbar. Also das, so wie das Hochwasser, so war es diese gigantische Hilfswelle, die da anrollte und die selbst ja tatsächlich, wie du es gesagt hast, also auch bewältigt werden musste. Da gab es, wie gesagt, dann Versorgungsstationen und Organisationsteams, die die Helfer in Gruppen einteilten und zu den Brennpunkten schickten. Mhm. Also insofern nicht alleingelassen, zumindest in Grimma auch nicht auf dem Gebiet der nachhaltigen Hilfe. Also da gab es ja Spenden aus ganz Deutschland, aus der Schweiz, von überall her in großen Mengen. Und es begann ja auch der Freistaat, Hilfsprogramme aufzulegen, die dann die Verwaltung, also die Stadtverwaltung auch gut nutzen konnte und gut genutzt hat, was man heute an der Stadt sieht.
Aber es gab natürlich, und das darf man natürlich nicht vergessen, es gab natürlich auch 2013 Menschen, die in der Region innerhalb kürzester Zeit, innerhalb dieser 11 Jahre, das zweite Mal von einem Extremhochwasser betroffen waren, beim zweiten Mal dann schon nicht mehr die Kraft hatten, die sie 2002 noch aufgebracht hatten, um zu sagen, wir bauen das jetzt wieder auf. Es gab dann 2013 dann schon mehr Menschen, gerade in, also kann jetzt von, nur von der Region in Dürbeln sprechen, die dann gesagt haben, nee, ein zweites Mal funktioniert das jetzt so nicht. Und wir wissen nicht, ob es in 5, 6, wieder 10, 11 Jahren nochmal kommt. Was passiert dann? Also 2013 hat man dann, glaube ich, schon stärker Konsequenzen gezogen. Und eben viele nicht die Kraft hatten, zu sagen, wir bauen jetzt hier auch ein zweites Mal auf. Also ich glaube, 2013 war da die Abwanderquote nochmal ein bisschen höher.
Leute, die gesagt haben, ich will hier gar nicht mehr leben. Das ist mir.
Gerade die Einzelhändler in der Döbener Innenstadt, auf dieser Insel, von der ich vorhin sprach. Ich glaube, 2013 war es dann auch wirtschaftlich schon ohnehin schwieriger für Einzelhändler, der Onlinehandel. Das waren dann schon auch wirtschaftliche Gründe. Und dann nochmal so eine Flut und dann wieder aufbauen und nochmal neu anfangen, das war 2013 dann, glaube ich, mehr Menschen zu viel als noch 2002.
Heute sagen ja viele Menschen, dass es in Döbeln und Grimma so schön ist wie nie zuvor durch die ganzen Hilfen und dass man sogar sagen muss, ohne die Flut wäre es gar nicht so schön geworden. Gleichzeitig frage ich mich, müsste man der Flut nicht auch irgendwie gedenken und dem so Tribut zollen? Wie siehst du das, André?
Das ist ein Gedanke, den ich, der mich seit dieser Flut von 2002 und seit dem Wiederaufbau tatsächlich immer umgetrieben hat. Ich habe also, da kommt man als Lokaljournalist gelegentlich in Gewissenskonflikte, wenn man beobachtet, wie Geld verbraucht bzw. erstmal entgegengenommen wird für Sachen, bei denen man sieht, da hat die Flut was zerstört, aber das, was wir jetzt mit dem gespendeten und anderweitig zur Verfügung gestellten Geld wieder aufbauen, das hat mit dem, was da vorher war, gar nichts mehr zu tun. Da wird vieles so sehr besser, dass man als Einwohner und ja quasi patriotisch gesinnter Bürger dieser Stadt sagt, ja okay, das ist schön und das haben wir wahrscheinlich auch verdient. Aber mit dem Versuch eines objektiven Blicks drauf fragt man sich, ob das jetzt in Ordnung ist, ob das gerecht ist. An einigen Stellen.
Dass man jetzt so bevorzugt und
ja,
beglückt
dass zum Beispiel
wird.
Ein Platz, natürlich baut man Dinge, die vorher quasi kaputt waren, die baut man nicht kaputt wieder auf. Das ist völlig klar. Die baut man dann natürlich so auf, dass sie in Ordnung sind und dem aktuellen Standard entsprechen. Wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, einen Platz, der vorher relativ intakt war, dass man den jetzt wieder aufbaut, ihn aber zusätzlich mit einem Brunnen versieht, den es da nie gab, dann ist das ein Punkt, an dem so leise Zweifel kommen.
Ist das ein Gefühl von Scham?
Ja, so ein bisschen schlechtes Gewissen vielleicht.
Oder der Sportpark. Der Sportpark oder direkt Sport. An der Mulde. Vor der Mulde einen großen und einen kleinen Rasenplatz hatte und nach der Flut eine Flutlichtanlage, einen kleinen Kunstrasen, einen großen Kunstrasen, einen Trainingsplatz, ein schönes Sportlerheim. Ja, das stimmt schon.
Vielleicht muss man sich einfach heimlich still und leise darüber freuen und auch ein bisschen froh sein, dass man alles so gut durchgestanden hat. Ich würde mich ganz herzlich bei euch bedanken für euren Besuch. Wir hoffen, die nächste Flut kommt nicht so regelmäßig, wie es das letzte Mal war. Also jetzt wären ja wieder 10 Jahre rum und manche in Döbeln und Grimma sagen ja, jetzt ist es wieder soweit. Wir hoffen das ganz stark nicht und würde mich hiermit verabschieden und nochmal bei euch bedanken. Vielen Dank.
Dir auch, danke.